Zuerst eine kurze Einführung noch in den Text. Elia musste dem König Ahab verkünden, dass so wahr der Herr lebt, die nächsten Jahre weder Tau noch Regen fallen wird. Danach schickte Gott ihn an den Bach Krit, wo er ihn mit Nahrung versorgte. Als der Bach austrocknete, erging das Wort wie folgt an Elia. Ich lese aus 1. Könige 17, die Verse 8 bis 24 aus der Menge-Übersetzung. Das Wort des Herrn erging an ihn also. Mache dich auf, begib dich nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe da selbst. Ich habe einer Witwe dort geboten, für deinen Unterhalt zu sorgen. Da machte er sich auf den Weg und begab sich nach Sarepta. Und als er an das Stadttor kam, war dort eine Witwe, gerade damit beschäftigt, Holz zusammenzulesen. Er rief sie mit den Worten: Hol mir doch ein wenig Wasser in einem Kruge, damit ich trinke. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr die Worte nach: Bring mir doch auch ein bisschen Brot mit. Aber sie antwortete: So wahr der Herr dein Gott lebt, ich besitze nichts Gebackenes. Nur noch eine Handvoll Mehl ist im Topf und ein wenig Öl im Kruge. Eben lese ich ein paar Stücke Holz zusammen. Dann will ich heimgehen und es für mich und meinen Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Doch Elia antwortete ihr: Fürchte dich nicht, gehe heim und tu, wie du gesagt hast. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen und bringe ihn mir her. Danach magst du für dich und deinen Sohn auch etwas zubereiten. Denn so hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen: Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Kruge nicht abnehmen, bis zu dem Tage, wo der Herr wieder Regen auf den Erdboden fallen lässt. Da ging sie hin und kam der Weisung Elias nach. Und sie hatten lange Zeit zu essen, er und sie und ihr Sohn. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Kruge nahm nicht ab, wie der Herr es durch den Mund Elias hatte verkündigen lassen. Nachmals aber begab es sich, dass der Sohn jener Frau, der das Haus gehörte, krank wurde und seine Krankheit verschlimmerte sich so, dass kein Atem mehr in ihm blieb. Da sagte sie zu Elia: Was haben wir miteinander zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist nur deshalb zu mir gekommen, um meine Verschuldung bei Gott in Erinnerung zu bringen und den Tod meines Sohnes herbeizuführen. Er antwortete ihr: Gib mir deinen Sohn her. Er nahm ihn dann von ihrem Schoß, trug ihn in das Obergemach hinauf, wo er selbst wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Dann rief er den Herrn an und betete: Herr, mein Gott, hast du wirklich die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so unglücklich gemacht, dass du ihren Sohn hast sterben lassen? Darauf streckte er sich dreimal über den Knaben hin und rief dem Herrn mit den Worten an: Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Knabens wieder in ihn zurückkehren. Da erhörte der Herr das Gebet Elias, und die Seele des Knaben kehrte in ihn zurück, sodass er wieder auflebte. Elia aber nahm den Knaben, trug ihn aus dem Obergemach ins Haus hinunter und übergab ihn seiner Mutter mit den Worten: Sieh her, dein Sohn lebt. Da antwortete die Frau dem Elia: Ja, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist.
Ja, liebe Gemeinde, es ist eigentlich erstaunlich, dass diese Geschichte aufgeschrieben wurde. So eine kleine Geschichte mit Happy End, und ich nehme an, die allermeisten Zeitgenossen haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Wie heute spielte auch damals die Welt verrückt. König Ahab ist in Israel auf den Thron gestiegen, und das war nun wahrlich ein schlechter König. Die Bibel sagt, dass er noch schlimmer war als alle seine Vorgänger, dass er nicht aufhörte, Gott zornig zu machen. Er nahm sich auch eine ausländische Frau, die Isebel, und mit ihr zogen auch ihre Götter in Israel ein. In dieser Situation nun bekommt Elia den Auftrag, dem König und dem Volk Gottes das Wort zu verkünden. So gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe. Es wird in diesen Jahren weder Tau noch Regen geben, es sei denn, dass ich es befehle. Elia hat das gesagt und musste dann ganz schnell verschwinden, hat sich aus dem Staub gemacht und sich am Bach Krit versteckt. Dort wurde er wunderbar von Gott versorgt. Ich nehme an, Elia wusste, dass er sich auf eine längere Wartezeit einstellen musste. Es wird eine Weile gedauert haben, bis die Leute realisierten, dass da wirklich eine Dürre kommt. Zuerst war es wohl einfach ein wunderschöner Sommer, jeden Tag Sonnenschein, einfach zum Genießen. Dann wurde es langsam ernster, die Bauern machten sich Sorgen, aber das ist ja auch noch relativ häufig, dass sich Bauern Sorgen machen. Aber die Trockenheit dauerte an, sogar der Bach, an dem Elia verborgen war, trocknete aus. Und da beginnt nun unsere Geschichte. Ich weiß nicht, wie es Elia so ging. Er bekommt einen gefährlichen Auftrag, den er gewissenhaft und mutig und mit Überzeugung ausführt. Er versteckt sich und dann passiert gar nichts mehr. Er weiß nicht, ob seine Worte etwas ausgelöst haben, ob es Leute gibt, die auf Gott warten, oder ob die meisten weiter zu Baal beten und von den Göttern erwarten, dass alles gut wird. Und nun spricht Gott wieder zu ihm, aber es geht nicht zum König, es geht nicht in die Öffentlichkeit, sondern zu einer einsamen Witwe, die nicht einmal in Israel lebt. Ich bin überzeugt, wenn ich das Problem vom austrocknenden Bach hätte lösen müssen, ich hätte eine andere Idee gehabt. Ins Ausland, das macht ja noch Sinn, das ist sicherer. Aber ausgerechnet eine Witwe? Es war damals nicht anders als heute. In Notsituationen leiden die Armen immer zuerst und am heftigsten, und Witwen waren in der Regel arm. Aber Elia stellt den Plan von Gott nicht in Frage und macht sich auf den Weg. Elia heißt, mein Gott ist der Herr, und genau so lebt Elia. Er muss eine innige und gute Verbindung zu Gott gehabt haben, dass er Gott so deutlich hört und ihm so bedingungslos vertraut. Es kommt nämlich wie erwartet, Elia trifft eine Witwe, eine mausarme Frau, die bereits aufgegeben hat, weil sie gar nichts mehr hat. Und auch hier zögert Elia nicht einen Augenblick. Er zieht sich nicht nochmals ins Gebet zurück, dass er nochmals Gott fragt, was er wirklich meint und was der Weg ist und ob nicht doch er nochmal etwas sagen könnte. Ich würde das wahrscheinlich tun. Sondern er macht es. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde mir an Elias Stelle unter Versorgung und Gott schaut, dass ich genug habe, schon etwas anderes vorstellen. Das am Bach mit den Raben war ja spannend und ungewöhnlich und gut. Und hier nun bei dieser Witwe scheint es doch sehr viel weniger zu sein. Aber Elia weiß, dank seiner Verbindung zu Gott, was zu tun ist. So kann er der Witwe versprechen, dass wenn sie ihn versorgt, das Mehl und das Öl nicht ausgehen werden. Ein großes Versprechen, ein Wunder. Ich habe keine Ahnung, was die Witwe dazu bewogen hat, diesem fremden Mann zu vertrauen, seinen Worten zu glauben. Hat sie schon so resigniert, dass es keine Rolle mehr spielt? Hat sie gelernt, dass man Männern auf keinen Fall widerspricht? War Gastfreundschaft so tief verwurzelt, dass ein Nein nicht möglich war? Oder ist in ihr doch Hoffnung aufgekeimt? Hat sie Elia geglaubt? In der Bibel steht die Geschichte recht trocken, ohne Emotionen, einfach die Fakten. Darum wissen wir es nicht. Wir wissen nur, die Witwe tat, was Elia ihr auftrug, und es geschah, was Elia versprach. Und so lebten sie also, nicht üppig, hatten aber jeden Tag zu essen. Das war es dann aber auch. Alle drei haben genug zum Überleben. Ich würde mir als Elia schon ein wenig auf dem Abstellgleis vorkommen. Der Auftrag, Israel zu zeigen, wer Gott ist und dass es außer Gott keinen Gott gibt, besteht hauptsächlich aus Warten. Es geschieht nichts. Es ist eigentlich langweilig. Und als es dann endlich spannend wird, ist es tragisch und schlimm. Der Sohn der Witwe wird krank und stirbt. Und ich begreife so gut, dass die Witwe aufgebracht und enttäuscht ist und sich hintergangen und verraten fühlt. Sie hat geglaubt und getan, was der Gottesmann gesagt hat, hat ihn bei sich aufgenommen, ihn täglich versorgt. Und jetzt das. Zuerst nett sein und dann bestrafen. So zeigen, dass sie vor dem Gott von Elia nicht bestehen kann. Die Witwe hat ein Wunder erlebt, täglich gesehen, dass Gottes Zusage stimmt. Aber ich habe den Eindruck, das hat ihr Leben nicht wirklich verändert, hat keine Umkehr zu diesem Gott bewirkt. Gott bleibt weiterhin der Gott von Elia, nicht ihr Gott. Ganz anders Elia, für ihn ist Gott zuverlässig. Für ihn ist Gott, mein Gott ist der Herr. Er weiß, auf ihn kann er immer und jederzeit vertrauen. Er macht Gott keine Vorwürfe, zweifelt nicht an Gottes Macht und an Gottes Güte. Er lebt, mein Gott ist der Herr. Aber es ist auch nicht einfach ein Fingerschnippen. Elia betet intensiv für die Heilung, respektive die Auferweckung des Knaben. Er steht für die Witwe und den Sohn vor Gott ein und Gott erhört seinen Propheten. Der Sohn wird wieder lebendig und die Witwe beginnt zu greifen, wie groß Gott ist und was für eine Beziehung und Vollmacht Elia hat. Obwohl es um die Umkehr von Israel geht, darum deutlich zu zeigen, dass es außer Gott keinen Gott gibt, erzählt uns die Bibel auch von dieser Witwe, die eigentlich keine Bedeutung hat. Für die Fortsetzung der großen Geschichte spielt es keine Rolle, wie es dieser Witwe geht. Ich finde es wunderschön und ermutigend zu sehen, dass Gott neben der Weltgeschichte auch uns Einzelne im Blick hat. Unabhängig davon, ob wir wichtig sind, ob wir an Schaltstellen sitzen oder in der Welt ziemlich bedeutungslos sind. Wir sind Gott ein Anliegen. Jeder Einzelne von uns, egal wie groß die Probleme der Welt sonst noch sind, es geht Gott immer auch um mich, um dich persönlich. Wir sehen in dieser Geschichte so zwei ganz verschiedene Figuren. Da ist einmal diese arme Witwe. Ganz unerwartet, im allerletzten Moment hat Gott in ihr Leben eingegriffen und sie vom sicheren Tod errettet. Sie hat ein Wunder erlebt, das sich jeden Tag wiederholt. Vielleicht hat sie in den ersten Tagen immer wieder ängstlich und zögerlich Mehl und Öl genommen, hat vielleicht kleine Brötchen gemacht. Aber es war tatsächlich so. Dieser Vorrat ging nie aus. Hat sie sich jeden Tag gewundert? Hat sie sich mit der Zeit daran gewöhnt? Es gar nicht mehr so erstaunlich gefunden? Wurde das Wunder zur Normalität? Der Gott, der sie jeden Tag versorgte, war der Gott von Elia, nicht ihr Gott. Die Witwe bekommt noch einen zweiten Weckruf, ihr Sohn stirbt und wird von Elia wieder zum Leben erweckt. Und die Witwe erlebt damit noch eindrücklicher, wie groß Gott ist, wie wichtig Gott sie nimmt, wie er sie sieht, dass sie für diesen Gott nicht zu klein und zu unwichtig ist, dass er in ihr Leben eingreift. Ob und wie sie danach mit Gott weiterlebt, wissen wir nicht. Und dann ist da noch Elia. Mein Gott ist der Herr, der genau das auch lebt. Der sich nicht von dieser Überzeugung abbringen lässt, egal wie die Umstände sind. Elia weiß und glaubt, dass Gottes Wort verlässlich ist, auch wenn es anders aussieht. Elia bekommt von Gott einen Auftrag, der recht gefährlich ist und den er ausführt und lässt sich weiter von Gott führen. Er wartet und lässt sich weiter von Gott führen, Entschuldigung, und dabei hat er bis jetzt so sichtbar keinen Erfolg. Er wartet, er wird in dieser Wartezeit zu einer Witwe geschickt, die dank ihm oder vielmehr dank Gott überlebt, aber nicht mehr. Elia erlebt nicht, wie die Witwe eine glühende Anhängerin von Gott wird und es gibt in dem Dorf, in dem sie leben, keine Erweckung. Wie es um Israel steht, weiß er auch nicht wirklich. Mir käme da manchmal schon die Frage auf, bin ich am rechten Ort? Tue ich das Richtige, wenn man so gar nicht sieht, so keinen Erfolg? Aber Elia lebt mit Gott und das gibt ihm Gewissheit. Er glaubt, dass das Wort des Herrn zuverlässig ist. Elia hat offensichtlich eine tiefe, tragfähige Beziehung zu Gott. Eine Beziehung, die ihn befähigt, Gott zu hören und die ihm Gewissheit und Kraft gibt, zu gehorchen, die ihm hilft, zu vertrauen, wenn es nicht nach Erfolg aussieht. Ich finde es echt zum Staunen und einfach großartig, dass wir zu diesem großen, allmächtigen Gott, mein Gott, sagen dürfen. Dass der Herr der Himmel und Erde gemacht hat, der bestimmt, wann es regnet und wann nicht, uns ganz nahe sein will. Gott will eine Beziehung zu uns und wir dürfen eine Beziehung zu Gott haben. Und weil wir eine Beziehung zu Gott haben, können wir ihm vertrauen, unabhängig davon, ob alles so läuft, wie wir möchten, oder ob wir vor vielen unbeantworteten Fragen stehen. Thomas Harry, ein Dozent am TTS, hat einmal geschrieben, wir müssen uns fragen, ob unser Glaube gewinnorientiert, man könnte wahrscheinlich auch sagen erfolgsorientiert oder hingabeorientiert ist. Ich glaube, es ist gut, sich diese Frage immer wieder einmal zu stellen. Denn es macht wirklich einen Unterschied, ob ich sage, Gott ist der Herr oder ob ich sage, mein Gott ist der Herr. Ob ich sage, denn das Wort des Herrn ist zuverlässig oder das Wort von meinem Herrn ist zuverlässig. Amen.
Wir beten noch und die, die trotz Hitze mögen aufstehen, dürfen gerne aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir für die Worte, die wir haben dürfen hören, dass du unser ganz persönlicher Gott bist und möchtest sein. Ich danke dir für volles Mehl und volles Öl, wo du uns gibst im ganz praktischen